Gut, wir sind dann jetzt bei Dissipation. Hallo. Genau, und wir haben angefangen, uns über das Phasenraumvolumen Kontraktion zu sprechen. Und das ist also eine wichtige Größe, die wir häufiger betrachten werden. Also die Änderung, die zeitlichen Änderungen eines kleinen Phasenraumvolumens, wenn ich alle Punkte, die da drin sind, x abbilde, das ist also ein Phasenraumvolumen zur Zeit t oder ein kleines, deswegen ein Delta t, abbilde zu einem x von t plus Delta t unter der Zeitentwicklung meines Systems, dann wird jeder Punkt hier abgebildet auf einen anderen und dann kann das abgebildete Phasenraumvolumen, sagen wir mal, der Punkt wird auf den hier abgebildet, der auf den und so weiter. Und dann werden auch alle Punkte, die da drin sind, abgebildet. Und Volumen kann größer werden, kleiner werden oder gleich bleiben. Und wenn es kleiner wird, dann spricht man von Dissipation. Und die zeitliche Änderung, die relative, also d nach dt von Delta V, relativ, also die relative Änderung, man könnte das auch schreiben, d nach dt von dem Logarithmus, wenn man das lieber mag. Und das ist dann nichts anderes als der Gradient von x-Punkt, wobei halt die Differentialgleichung x-Punkt gleich f von x das dynamische System ist. Das ist hier natürlich ein Vektor. Das heißt, das ist der Gradient von f an jedem Punkt x zum Beispiel. Und wenn das klein ist, dann spricht man von einem dissipativen System, also von f kleiner 0 ein dissipatives System. Einfache Systeme, wie wir sie aus der Physik kennen, die sind dissipativ für alle Phasen, also überall im Phasenraum. Da gilt das also immer, wenn ich Reibung habe, das kontrahiert immer. Und etwas komplexere, kompliziertere Systeme können halt Bereiche im Phasenraum haben, wo sie dissipativ sind, also das Phasenraumvolumen kontrahiert, und andere Bereiche, wo es wieder expandiert. Und das ist eine der Eigenschaften von adaptiven Systemen, dass sie das einmal das eine tun und einmal das andere. Wir wollen relativ kurz eine sehr, sehr, sehr berühmte Gleichung diskutieren. Die Lorentz-Gleichung oder das Lorentz-Modell. Das ist so wichtig, weil es historisch an diesem Lorentz-Modell die Strange Attractors entwickelt wurden. Und das ist ein Klimamodell. Das kommt also, die Variablen sind irgendwelche abstrahierten Klimavariablen. Welche Bedeutung die genau haben, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist zwar x, y, z, sind aber keine kartesischen Koordinaten, sondern das kommt aus der Klimatologie. Deswegen sprachen wir das letzte Mal, ist nicht ganz klar, in welchem ursprünglichen Koordinatensystem Phasenraumvolumen wirklich das physikalisch Echte ist. Beim Klimamodell ist halt kein physikalischer, das eine sind Temperaturen, das andere Feuchtigkeitswerte und sonst etwas. Dann ist hier dx nach dt gleich minus Sigma x minus y. Das ist also eine lineare Gleichung, also das ist harmlos, weil linear. Das ist also Sigma ist eine Konstante, x und y sind die Variablen. Dy nach dt ist gleich minus xz. Hier ist eine erste Nichtlinearität, das ist multiplikativ. Der Rest hier ist linear, plus Rx minus y. Und dz nach dt ist gleich Axy minus bz. Und da habe ich also eine sehr ähnliche Nichtlinearität. Also wie Sie sehen, x wächst relativ zur Differenz von x minus y, beziehungsweise umgekehrt. Also ist x dann eine treibende Kraft für die Katalyse sozusagen. Wenn z groß wird, wird x groß, wird y groß wird, aber auch wenn z da ist. Und dann sind hier noch Regulationsterme. Und häufig benutzt man halt nicht all die Parameter, die da sind, sondern klassische Parameter, an denen man das Modell studiert, sind ganz einfach. Sigma gleich 10, also dann steht hier ein 10. B gleich 8 Drittel. Und dann haben wir nur noch eine einzige Variable, nämlich R. R ist die Kontrollvariable. Das heißt, wir haben nur einen einzigen Parameter. Hier steht 10 und hier steht 8 Drittel. Ein einziger Parameter R, der das System steuert. Und als Funktion von diesem Parameter können wir untersuchen, was passiert. Wie immer machen wir das, was wir am besten kennen, die Fixpunkte zu betrachten. Das heißt, die linke Seite ist 0. Dann aus der ersten 0 gleich minus Sigma x minus y weiß ich natürlich sofort, dass x gleich y ist. Das ist jetzt nicht besonders schwierig. Aus dem zweiten Fixpunkt 0 gleich minus xz plus rx minus y. Kommt sofort raus, dass z gleich r minus 1 ist. Warum? Weil hier ist x und hier ist y, aber y ist ja auch gleich x. Und wenn das jetzt nicht gleich 0 ist, dann kann ich dadurch dividieren, dann kann ich z auf die andere Seite bringen, dann ist z gleich r minus 1. Und 0 gleich xy minus bz. Und dann habe ich hier also x² gleich y² gleich b mal z. B mal z. Und das ist gleich b mal r minus 1. Das heißt, ich habe hier sofort die Lösung von den Fixpunkten, nämlich x und y, das ist die Wurzel daraus. Und z ist sowieso schon gegeben aus r, also als Funktion. Und wie Sie sehen übrigens, bei den Fixpunkten spielt b spielt eine Rolle, aber Sigma spielt keine Rolle. Gut, die Fixpunkte sind also, natürlich der erste Fixpunkt ist der triviale Fixpunkt, weil das linear ist. Also x Stern 1 ist gleich 0, 0, 0. Den haben wir, weil das alles linear ist, da gibt es keine Konstanten. Das ist ein trivialer Fixpunkt. Und dann habe ich zwei andere Fixpunkte, die nennt man meistens c, c plus oder minus. Das ist eigentlich vier Fixpunkte, sorry, c plus minus, c plus minus. Man schreibt einfach c plus minus, sind aber eigentlich vier. Gleich plus minus b mal r minus 1. Sind zwei. Sind zwei, weil x gleich y. Also entweder beides plus oder beides minus. R minus 1 plus minus oder das gleiche plus oder das gleiche minus R minus 1. Nicht, weil x gleich y ist, x Quadrat sind die Wurzel, entweder die positive oder negative, aber entweder das beide oder nicht. Gut, dann sehe ich natürlich das Folgendes als Funktion von R, dass ich hier bei R gleich 1, wenn R kleiner als 1 ist, kommen diese Fixpunkte nicht vor. Die können nur vorkommen für R größer 1. Das heißt, ich habe hier nur den trivialen Fixpunkt und dann habe ich zwei Fixpunkte, eine klassische Bifurkation, C plus und C minus, wenn ich also jetzt sage, diesen Wert hier auftrage und der Z-Wert, der macht nichts Besonderes. Also ich habe hier eine Bifurkation und der Fixpunkt 0, 0, also wenn ich hier das, sagen wir mal, x auftrage für den Fixpunkt, den kann man dann zeigen, der wird dann instabil. Also hier ist er stabil und hier ist er instabil, das heißt, die Gradienten zeigen in die Richtung. Gut, das ist also nichts Besonderes. Aus 1 macht 2 Fixpunkte eine klassische Bifurkation. Gut, was jetzt aber noch besonders wird, dass diese hier, oh, jetzt habe ich an der falschen Stelle hingeschrieben, weil ich nämlich ganz viel weitergehe, das ist ein Bifurcation. Wenn wir jetzt nehmen den klassischen Wert halt, klassische Werte, Sigma gleich 10 und B gleich 8 Drittel, dann werden diese Fixpunkte hier instabil. Und beim sehr hohen Wert, naja, relativ hoch, und zwar hier beim R kritisch gleich 24,74 und irgendetwas. Das heißt, mit meiner Bifurkation bin ich nicht zu Ende. Das sah zwar so aus, aber wenn man sehr weiter hochgeht, findet man, dass die hier instabil werden. Das heißt, ich habe jetzt drei Fixpunkte, die alle drei instabil sind. Der hier bleibt weiter stabil, ich habe also drei instabile Fixpunkte. Also ein instabiles Klima. Also erstmal in der Klimatologie ist es natürlich sowieso interessant, wie immer, dass das Klima von einem stabilen Zustand in einen anderen stabilen Zustand übergehen kann und dass der dann auch noch instabil werden kann. Das ist natürlich eine interessante Frage, aber es ist natürlich ein extrem vereinfachtes Modell. Gut, was passiert? Zuerst betrachten wir das Phasenraumvolumen, also Delta V Punkt nach Delta V. Das ist also, wie gesagt, d nach dx von x Punkt plus d nach dy von y Punkt. D nach dz von z Punkt. Und das ist einfach berechnet. D nach dx ist gleich minus Sigma, weil ich hier einmal ein x habe. Hier habe ich ein y, minus 1. Und hier habe ich ein z, minus b. Das ist also minus Sigma plus 1 plus b. Und das ist kleiner als 0, kleiner geht es gar nicht, also negativ, weil alle meine Größen darin positiv sind. Das heißt, das Lorentz-Modell mit diesen Parametern ist streng dissipativ. Und dann stellt sich halt die Frage, was passiert? Nun, wenn ich hier einen Fixpunkt habe, klar, beim Fixpunkt kann ich mir vorstellen, das System ist streng dissipativ, die Sachen gehen irgendwie zu dem Fixpunkt. Hier habe ich aber keinen Fixpunkt mehr, überhaupt keinen, der stabil ist. Das heißt, bei diesen Fixpunkten, der war vorher stabil und jetzt wird er halt instabil, die Sachen gehen nach außen. Jetzt muss ich irgendwas anderes haben, einen Zyklus oder irgendein Objekt muss ich haben, der das Phasenraumvolumen anzieht. Und die Frage ist, was für ein Objekt das ist. Da muss man halt ein bisschen arbeiten. Das sieht man nicht sofort, deswegen war das Lorentz-Modell auch so bedeutsam, weil man hier das im Detail erarbeitet hat. Und es zeigt sich, das Objekt ist ein Attraktor, und zwar ein Strange-Attraktor. Und zwar erstens attracting, also alle Trajektorien kommen zu diesem Attraktor in die Nähe, weil das System ja auch streng dissipativ ist. Aber wenn man dann berechnet, die Lyapunov-Exponenten daneben, die sind positiv. Das heißt, ich habe irgendein Objekt, das ganz komisch aussieht. Die Trajektorien werden von diesem Objekt angezogen. Aber Trajektorien in der Nähe dieses Objektes divergieren trotzdem exponentiell, werden voneinander abgestoßen. Obwohl sie alle zu dem gleichen Objekt angezogen werden, werden sie komischerweise, oder strangely, strange attractor, die einzelnen Trajektorien voneinander abgestoßen. Die Lyapunov-Exponenten sind positiv. Kann man sich also sehr schwer sozusagen optisch vorstellen. Also diese Divergenz wird immer größer, aber sie gehen trotzdem alle demselben Objekt immer näher. Und weil das halt komisch ist, diese beiden Sachen, sagt man dazu, ist Strange Attractor. Das heißt, es ist wirklich etwas, was man intuitiv nicht erwartet hätte. Und daher auch die große Bedeutung. Und an diesem, also ja, gibt natürlich in vielen anderen Modellen auch, aber das ist ein sehr einfaches Modell mit nur drei Variablen, wo man das vor allen Dingen numerisch dann natürlich auch untersuchen kann. Gut, und was? Dann will man natürlich wissen, wie kann man so ein Objekt charakterisieren. Und es zeigt sich, dass diese beiden Eigenschaften anziehend und trotzdem mit positiv Lyapunov-Exponenten zu einer Geometrie führen, die nicht trivial ist. Das ist nämlich ein Fraktal, dieses Objekt. Der Stranger und auch die meisten Stranger-Attractors sind halt auch ein Fraktal. Gut, was ist ein Fraktal? Definieren wir, was ein Fraktal ist. Ein Fraktal ist eine self-similar structure. Ja, da macht man am meisten irgendwelche Beispiele. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele, die man regelmäßig konstruieren kann oder als Lösung von irgendwelchen Differentialgleichungen, Apfelmännchen und so weiter. Eines hier ist der Sierpinski-Teppich. Ich nehme also meinen Lieblingsteppich aus dem Wohnzimmer, der ist quadratisch und schneide ein Loch rein in die Mitte. Dann nehme ich denselben Teppich mit einem Loch und sage, ah ja, eigentlich habe ich jetzt hier 8 kleine Unterteppiche und wenn ich schon in den großen Teppich ein Loch reingeschnitten habe, dann kann ich in die kleinen Unterteppiche auch ein Loch reinschneiden. Das heißt, hier schneide ich auch überall ein Loch in die Mitte. Wenn meine Schere nicht stumpf wird, Und dann sage ich, was ich einmal gemacht habe, kann ich auch zweimal machen. Bin ja nicht faul. Das heißt, hier in der Mitte habe ich schon ein Loch. Hier habe ich jetzt auch überall Löcher. Und dasselbe kann ich ja, hier habe ich ja auch dasselbe in selbst ähnlich, nur etwas kleiner. Das heißt, hier mache ich genau das gleiche nochmal und schneide hier überall auch nochmal Löcher rein. Irgendwann brauche ich dann eine Minischere und dann mache ich immer so weiter. Also, das ist eine Möglichkeit von vielen, vielen, eine selbstähnliche Struktur zu generieren. Warum selbstähnlich? Weil, wenn ich die Struktur anschaue, also ich gebe Ihnen ein Bild dieser Struktur, können Sie mir nicht sagen, und ich frage Sie, hier ist es jetzt ein Zentimetermaß oder ein Maß, das ist 1, 2, 3 oder 4. Sie können mir nicht sagen, muss ich hier hinschreiben Millimeter, Zentimeter, Nanometer oder irgendetwas. Es ist unmöglich, also es ist prinzipiell unmöglich, weil die Struktur selbstähnlich ist. Auf allen Skalen sieht sie lokal gleich aus. Es ist unmöglich zu sagen, welches ist die Skala. Es ist eine skaleninvariante Struktur. Sie müssen nicht immer so regelmäßig sein. Also viele Strukturen oder Fraktale, auch wie das hier, sind nicht so extrem regelmäßig. Aber die statistischen Eigenschaften der Geometrie auf allen Skalen sind die gleichen, sodass Sie nicht sagen können, das sind Millimeter oder so. Das heißt nicht, dass es jetzt immer exakt regelmäßig sein muss. Es kann unregelmäßig sein, aber die statistischen Eigenschaften der lokalen Strukturen sind auf allen Skalen die gleichen. Gut, und jetzt kann man sich die Frage stellen, wie viel habe ich rausgeschnitten? Also, wir sind ja, wie groß ist der Teppich, den ich da rausschneide? Was bleibt übrig? Kann ich aus dem, was ich rausschneide, einen neuen Teppich machen und wie groß wird er? Beziehungsweise, wie viel wiegt der, wenn ich alles rausgeschnitten habe, wiegt das noch was? Also bleibt eigentlich endlich viel übrig. Und das ist die Frage nach der Dimension. So, ist das, was ich rausgeschnitten habe am Ende, wenn ich das unendlich oft mache, hat das immer noch die Dimension 2? Weil es gibt ja nichts, was endlich dick wäre. Wenn es endlich dick wäre, schneide ich ja immer noch was raus. Ich schneide ja immer noch raus und raus. Also es bleibt immer was übrig, aber wenn ich irgendwo einen kleinen, endlich dicken Teil habe, dann male ich da ja wieder ein Quadrat rein und schneide wieder den Mittel raus. Also es bleibt nirgendwo ein endlich dickes Streifen stehen. Deswegen ist schon die Frage berechtigt, wiegt das Ganze überhaupt noch etwas? Und es kann nur wiegen, wenn es die Dimension 2 hat. Also es hätte eine endliche Dicke, sagen wir so, es war ein wirklicher Teppich mit einer endlichen Dicke und ich schneide raus, dann kann es nur was wiegen, wenn es noch ein endliches Volumen hat. Und ja, wie stelle ich das fest? Da gibt es eine Möglichkeit, das zu definieren, die sehr sinnvoll ist, die sogenannte Hausdorff-Dimension. Und zwar ich bedecke das Ganze mit Kugeln, man könnte auch andere Objekte nehmen, das ist egal, Spheres. Und in diesem Fall würde ich Kugeln nehmen, die zweidimensional sind. Also Kugeln, die irgendein Volumen L Quadrat haben oder 4pi L Quadrat, wobei halt in diesem Fall L ist die Dimension der Kugel. D ist die Dimension und L ist der Diameter. Also, und dann, ich mache das also folgendermaßen. Also hier kann man sagen, man braucht im Wesentlichen, wenn ich mal das Loch großzügigerweise ausnehme, Eigentlich machen wir es ohne Loch. Also, da brauche ich 8 Kugeln, also 8 Kreise, nicht Kreise, 8, doch, 8 Kreise, um, nee, Kreise ist außen, Kreisscheiben. 8 Kreisscheiben, um das zu bedecken. Und wenn ich hier mache, brauche ich wie viel? Und ich mache jetzt die Kreisscheiben ein bisschen kleiner, dann brauche ich eine ganze Menge mehr Kreisscheiben. Und ich habe also eine Anzahl n of L. Das ist also die Anzahl von diesen allgemeinen Kugeln. Also hier sind zweidimensional, könnte auch, wenn es ein dreidimensionales Gebilde, dreidimensional sein, die ich brauche, um das zu bedecken. Und jetzt frage ich mich halt, wie diese Anzahl skaliert. Ich weiß, wenn ich eine normale Dimension habe, dann geht die Anzahl immer größer. Das heißt, ich definiere, NL ist skaliert mit 1 über L hoch D Hausdorff. Denn das ist, was ich normalerweise erwarte. D Hausdorff ist die Hausdorff-Dimension. Also wenn Sie ein normales Objekt haben, sagen wir mal ein Quadrat, dann können Sie halt erst eine Kugel nehmen oder dann nehme ich 9 Kugeln, also Kreisscheiben, um die zu bedecken, wir sind ein bisschen klein geraten, müssen sich etwas und so weiter. Dann ist die Anzahl, wenn ich also die, wenn ich in diesem Falle, wenn ich den Radius der Scheiben um Faktor 2 verkleinere, dann brauche ich quadratisch viermal mehr im Normalfall. Aber in diesem Fall habe ich es um Faktor 3 verkleinert, also brauche ich neunmal eins mehr, also das Quadrat mehr. Und wenn ich das in drei Dimensionen mache, brauche ich halt Hochdimension. Also es ist sinnvoll zu sagen, das definiert mir die Dimension meines Objektes. Wie viele Kugeln ich brauche, und ich muss das natürlich skalieren, also ich mache dann einen Log-Log-Plot, also ich mache dann einen Plot, Log n von L ist dann gleich dh oder minus Log von L. Und dann mache ich also, trage ich auf als Funktion von L, Log-Log-Plot, und dann sehe ich irgendwo die lineare Kurve und dann der Slope, die Steigung ist mir dann meine Dimension.
Wie ist dieses n von L denn definiert? Weil ich meine, auch in dem zweiten Fall könnte man ja mit einer Kugel oder mit 8 alles überdecken. Also, wie ist das definiert, dass man eine kleine
Da muss man natürlich jetzt mathematisch ein bisschen genauer sein. Du musst es natürlich so machen, dass die Kugeln im Mittel einen ähnlichen Füllgrad haben. Also hier, wenn du auf dieser Ebene bist, hier, dann hast du, dass die Kugeln überdecken ja nicht alles, sozusagen der Füllgrad hier ist vielleicht 80% oder irgend so etwas. Und wenn ich ja hier anfange, da haben die einzelnen Kugeln auch einen Füllgrad von 80%. Wenn ich die kleineren Strukturen ausfülle. Oh, du kannst beides machen, das ist egal. Also entweder kannst du sie ein bisschen zu klein nehmen oder ein bisschen zu groß nehmen. Hauptsache, du machst es systematisch. Das ist egal, ob sie etwas zu klein oder etwas zu groß sind, also ob sie sich überlappen. Hauptsache, es wird systematisch gemacht. Und dieser Füllgrad muss halt im statistischen Durchschnitt ähnlich sein. Muss nicht exakt dasselbe sein, darf aber sich nicht systematisch ändern. Wenn es sich systematisch ändern würde, dann würde natürlich die Steigung sich auch ändern. Aber das ist natürlich dann ein bisschen tricky, das genau zu definieren. Gut, ja, und das können wir jetzt also ausrechnen für unseren Sierpinski-Teppich, wie groß die Hausdorff-Dimension ist. Das ist so einfach, weil der so schön einfach und regelmäßig ist. Für kompliziertere Gebilde muss man da ein bisschen aufpassen. Ja, also da haben wir, dass wir einen Faktor 3 immer haben und dass wir dann 8 mal größer sind. Also, dass die Hausdorff-Dimension, die Hausdorff ist proportional oder ist gleich in diesem Fall, wenn ich das relativ nehme, von log n von L durch n von L Strich durch, da steht noch Minuszeichen, minus log L über L Strich. Also wenn ich zwei verschiedene Dimensionen nehme und dann der Proportionalitätsfaktor, also eigentlich ist ja ein Proportionalitätsfaktor, der ist ja derselbe. Also ich nehme zwei verschiedene Kugelgrößen, da habe ich hier minus dh log von L Strich. Und wenn ich die jetzt voneinander abziehe in diesem Fall oder wenn ich das hier durcheinander dividiere, dann fällt der Proportionalitätsfaktor raus. Gut, und beim Sierpinski habe ich, wenn ich L um Faktor 3 größer mache, ich habe hier also log von 3 dividiert durch 1, habe ich hier log von 8 dividiert durch 1. Ich brauche 8 mal mehr Kugeln, wenn ich L um einen Faktor 3 kleiner mache, genau umgekehrt. Also wenn ich L um Faktor 3 kleiner mache, brauche ich 8 mal mehr Kugeln. Minus. Das ist also nichts anderes als log von 8 durch log von 3, jetzt ohne das Minuszeichen, und das ist ungefähr 1,89 und so weiter, 2,8. Und diese Dimension ist nicht 2 und nicht 1, sondern dazwischen. Das nennt man eine fraktale Dimension. Das heißt, es hat kein endliches Volumen, was übrig bleibt. Also das, was übrig bleibt, und wenn Sie das auf eine Waage geben würden und auf der linken Seite, dann hätte das kein Gewicht. Weil es braucht mindestens Dimension 2, um ein endliches Gewicht zu haben. Trotzdem ist da noch einiges da. Also viel mehr als Eindimensionen. Also relativ zur Eindimension ist es super schwer, aber es ist halt dazwischen. Und so werden Hausdorff-Dimensionen definiert. Wie Sie sehen, das haben wir häufiger, ist es ein Grenzprozess. Also fraktale Dimensionen sind immer definiert im Grenzprozess, dass sie es unendlich häufig machen. Natürlich gibt es in der Natur nichts, was unendlich klein wird. Das ist deswegen ein mathematisches Konzept. Aber sie machen das im Limes. Normalerweise ist das streng mathematisch definiert im Limes, dass die Skalen oder die Sphären, die sie benutzen zur Überdeckung, unendlich klein werden. Weil normale Fraktale sind halt nicht so schön regelmäßig, dass sie gleich fraktal sind, sind am Anfang eher noch nicht so fraktal, aber je mehr man ins Kleinere schaut, desto fraktaler werden und im Grenzprozess L gegen unendlich werden sie dann wirklich echt fraktal. Können vielleicht noch ein paar andere Beispiele machen. Machen wir zum Beispiel noch mal ein, was hatte ich denn hier noch, das, na, wie heißt denn das noch mal, das, wie war das noch mal, war das nicht dasselbe, nee, von 0 bis 1 und dann, Aber nee, das ist die eindimensionale Version. Kann ich jetzt auch machen, aber ich hatte noch... hat jemand gerade noch ein Fraktal? Die
Dreiecke.
Ach, die Dreiecke, genau, richtig. Die sind sehr ähnlich, oder?
Ja.
Wie geht das da nochmal? Das ist...
Bei den Seiten einfach nur ein kleines Dreieck draufsetzen.
Ah, überall so? Nee.
In die Mitte von den Seiten.
Also genau das, was Sie gemacht haben.
Wo denn?
Diese drei Außendreiecke wieder so ein umgedrehtes Dreieck.
So eins?
Das sind jetzt verschiedene Sachen.
Nee. Ich habe jetzt gerade... jetzt erinnere ich.
Wenn man das innen weglässt und an jede der drei Seiten außen nochmal ein gleichseitiges in die Mitte setzt.
Gleichseitiges? Also wieder wegnimmt. So meinen Sie. Okay, gut, ja.
Ich meine außen noch dran. Ja, das sind die Kanten. Aber das ist ein anderes.
Ist ein anderes? Also dann nehme ich das weg, dann nehme ich das weg und so weiter. Nur die Dimension ist eine andere, vermute ich mal.
Es gibt noch eins, wo man nichts wegnimmt, sondern das zumacht.
Also mach's mal auf. Also hier ist es so, ich mache... Kann ja sein. Wir haben noch gerade. Hier ist es so, ich mache...
Ah ja,
stimmt, genau, richtig. Ja, das da, ja. Genau. Okay, und so weiter. Dann wollen wir mal ausrechnen. Also bei dem sollte es nicht so schwierig sein. Wir machen... Genau, die L geht in... L über 4 Ü über und ich kriege 3 neue, oder? Also L geht in 4 und ich kriege 3 neue. N von L geht über in 3 mal N von L. Also habe ich Log von nicht 3, 9 mal, sorry. Oder? 3, 1, 2, 3 mal 9, ja. Also habe ich Log von 9 dividiert durch Log von 4. Ist vielleicht die Hausdorff-Dimension? Ah. Nee, also 9 ist die Anzahl... Genau.
Also, haben wir jetzt ja auch nur 3 neue und das vierte ist...
Nee, 9. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also vorher hatte ich 3, also 3 mal mehr. Also, entschuldigen, Sie haben 3 mal mehr, ja richtig. 1, 2, 3 hatte ich vorher. Jetzt habe ich mal 3, stimmt. Log 3, stimmt, es ist mal 3, ja. Und die, nee, dann habe ich es auch nicht durch 4, sondern nur durch 2. Ich habe ja dann, das hatte ich ja vorher schon, und dann habe ich es halbiert. Dann ist es Log 3 durch Log 2, würde ich sagen. Also vorher war mein L, das hier war mein L, und jetzt ist mein L' dieses hier. Wir sind ja nicht vom Ausgang ausgegangen, deswegen einfach 3. Also Log 3 durch Log 2 macht irgendwas größer als 1. Aber kleiner als 2, denn Log 4 durch Log 2 wäre 2. Und hier, hier brauche ich,
dann müsste die Dimension größer werden.
Eine gute Frage, okay. Mal sehen. Okay, zuerst hatten wir eines, einen Kreis. Dann war L von, war das mein L. Jetzt mache ich L, halbiere ich oder drittle ich? Ja, L wird gedrittelt. Das ist mein L-Strich. Und jetzt brauche ich 1, 2, 3. Aber jetzt brauche ich diese auch noch innen drin, weil ich hier die gleiche Größe nehme. Ich brauche also 1, 2, 3. Und innen drin habe ich wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 12? Log 12 durch Log 3. Weil ich jetzt 12 Kreise brauche, von der gleichen Größen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und das wäre größer als 2, weil Log 9 ist ja Log 9 durch Log 3 ist gleich Log von 3 Quadrat durch Log 3 ist gleich 2 mal Log 3 durch Log 3. Und da das größer ist, wäre das dann wirklich größer als 2. Ist das richtig? Kommt ein bisschen komisch vor.
Was muss dann mehr werden? Also es wird ja mehr.
Ja, ist aber immer noch in der Ebene.
Das muss ja auf jeden Fall ein Gewicht haben, deshalb ist es schon mal größer gleich 2.
Ja.
Da noch was hinzukommen.
Das ist aber jetzt gegen meine Intuition.
Vielleicht überschneiden sich ja die einzelnen Flächen.
Was ist denn 2 im Block 9 durch Block
3? Ja.
Wo würde denn 2 rauskommen?
Ja, Log 2 ist normal so. Wir können zum Beispiel dritteln hier. Dann machen Sie L, geht durch 3, aber Sie brauchen jetzt 9 Kreise. Und dann kommt 2 raus. Hoffentlich. Weil sonst wäre irgendwas mit der Dimension falsch. Okay, das ist höchstwahrscheinlich richtig. Fraktale sind nicht unbedingt sehr intuitiv immer. Es kommt immer was dazu. Oder muss ich hier in der Mitte was wegnehmen? Nee, ich nehme nichts weg. Es kommt immer was dazu. Das heißt, ich kann was in der Ebene haben, was größere Dimension als 2 ist. Wo? Ach so. Ah. Ja, klar. Wenn die Fläche nicht endlich ist, dann kannst du die Dimension 2 nicht haben, das ist klar. Sonst müsste es können. Nur irgendwie intuitiv. Die Fläche ist nicht endlich. Kann ich nicht? Nee, also das müsste ins Unendliche wachsen, kann ich nicht. Es wird ja immer kleiner. Kann ich nicht irgendeinen großen Kreis drumherum malen und zeigen, dass es nie darüber hinausgeht?
Ich meine, das Interessante wäre, dass es nie über die Linie hinausgeht, trotzdem die Fläche umgeben und endlich.
Nee, das kann ja nicht sein, weil die Fläche innen drin ja endlich ist.
Der Umfang geht hier umgeben und endlich, aber die Fläche ist endlich.
Okay. Nee, ich meine, wenn es immer drin bleiben würde, hier, in dem großen Gleis. Aber es kann sein, dass es nicht konvergiert, dass ich zwar immer kleinere Sachen mache, aber das irgendwie immer weiter wächst. Das müsst ihr immer weiter. Richtig, ja.
Soweit ich weiß, ist der Umfang beschränkt.
Der Umfang von dem. Das heißt, dass wir gerechnet haben, was haben wir jetzt falsch gemacht? Nee, aber die Fläche kann... Der Umfang wird unbeschränkt, ja. Das glaube ich. Aber was haben wir jetzt gemacht mit den... Der Umfang... auch deswegen wird es fraktal, weil... Aber trotzdem größer Dimension 2. Okay, der Umfang wird unbeschränkt, das kann man gerne glauben. Aber die Fläche bleibt beschränkt. Aber trotzdem kann das Gebilde eine höhere Dimension haben. Oh, aber...
Hat das Ding einen Namen?
Ja, es hat irgendeinen Namen. Welchen Namen?
Ich weiß nicht, also wir haben es auch früher mal gerechnet. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt die Fläche oder den Umfang gemacht haben.
Den Umfang höchstwahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ich würde mal, kannst du vielleicht mal nachschauen, ob das die Fläche auch fraktal ist, weil wir irgendwie einen Fehler hier gemacht haben. Weil der Fehler, den ich meiner Ansicht nach wir hier machen, ist, dass wir das hier in der Mitte ausfüllen mit 9. Aber... dass in der Mitte, wenn wir immer zu immer kleineren Dimensionen gehen, nicht mehr fraktal ist. Also sozusagen wir... Nicht, also was wir, ja, was wir also machen ist, ich glaube, das ist schon hier richtig, aber was wir eigentlich haben ist, wir addieren hier eine endliche Fläche zu... einer fraktalen, was wir immer hinzuaddieren, etwas, was im Limes fraktal ist, hinzu. So, also ich glaube, was eigentlich ist hier, wir haben eine endliche Fläche, gleich 2, die Dimension 2, plus etwas. Und das etwas im Grenzprozess ist fraktal. Aber hat natürlich keine endliche Fläche an sich. Also es hat eine Dimension kleiner als 2 und höchstwahrscheinlich sogar kleiner als
1.
Ja. Weil wir die, das, was wir hier bedecken, ist ja dann nicht mehr fraktal. Also wenn wir haben das 10-mal gemacht, dann bedecken wir das mit unglaublich vielen kleinen Kugeln, aber es ist einfach eine endliche Fläche, die wir decken und nicht mehr das, wir bedecken es nicht mehr auf der gleichen Längenskala. Das heißt, unsere ja, in der Mitte ist es halt, genau, ist die Dimension 2. Es kommen 9 hinzu, wenn wir dritteln.
Du meinst nur an der Seite?
Ah, in der Drittel.
Es kommen gar nicht immer 3, weil im zweiten Schritt kommen ja nur 2 dazu und im ersten Schritt kommen 3 dazu.
Auf jede Spitze kommen nur 2.
Auf jede Spitze kommen dann nur 2.
Ah ja, richtig. Na, irgendwann wird es selbst ähnlich.
Ich glaube, den ersten Schritt kann man nicht dazu rechnen, weil das ist
ja... Ja, richtig, ja.
Man sieht ja das Gesamte und dann ist es nicht mehr fraktal. Man kann ja nicht mehr zurückgehen. Dann
okay.
Kann man nur noch die Seite anschauen, das ist dann fraktal.
Ich vermute mal, wir haben hier eine wunderbare Übungsaufgabe. Okay, gut. Also, man könnte noch nicht viel sagen über... Strange Attractors, das muss man halt, die muss man im Wesentlichen halt numerisch betrachten. Man kann da, weil die halt komplizierte Gebilde sind, noch die fraktale Dimension zu messen. Also der Hausdorff-Attraktor hat eine Dimension fast von 2,06. Das ist halt extrem aufwendig und interessant, aber uns genügt hier zu wissen, dass es die gibt. Genau. Wir wollen weitergehen und lieber uns ein anderes Beispiel dafür genauer anschauen von einem System, das sowohl dissipativ wie antidissipativ ist, also adaptiv ist. Und die kommen häufiger vor, als man denkt, auch in der Technik, nämlich in der Regeltechnik. Also stellen Sie vor, Sie haben ein mechanisches System, das hatte man früher häufig, die Geschwindigkeit oder Umlaufgeschwindigkeit regeln muss. Also Sie können sich das vorstellen, Sie haben eine Achse, die dreht sich und je nach Last dreht sie sich schneller oder nicht, aber Sie wollen, dass die Drehgeschwindigkeit ungefähr die gleiche ist. Dann können Sie sich zum Beispiel ausdenken, dass Sie hier, besser gesagt nach unten, hier haben Sie etwas, das sich mitdreht mit einem Scharnier und einer Masse und einem Winkel Phi. Und was passiert, wenn das System sich sehr schnell dreht, dann wird das nach außen geschleudert. Da brauchen Sie natürlich Energie zu, auch weil das einmal eine größere Geschwindigkeit hat und deswegen eine größere kinetische Energie hat, aber auch eine potenzielle Energie, weil es hochgehoben wird. Das versucht das System also wieder runterzudrücken, wieder auf eine kleinere Geschwindigkeit. Das ist also ein ganz einfaches, typisches mechanisches System, um eine gewisse Konstanz der Drehgeschwindigkeit zu erreichen. Und wenn es sehr schwach sich dreht, dann ist es halt hier unten und dann ist es in der Normalgeschwindigkeit. Also Sie können es so einstellen, dass es dann irgendwie einen Standardabwinkel hat, den es hat bei einer Geschwindigkeit, den Sie haben wollen. Oder so ähnliche Systeme, das sind halt Systeme, die dazu sind zu regeln. In der Regeltechnik halt entweder als mechanisches System, aber wenn Sie das mit Differentialgleichung und elektrotechnisch regeln, wie man das auch heutzutage viel macht, dann sind halt auch die entsprechenden Differentialgleichungen adaptiv, weil das System sich halt anpassen soll. Das System soll sich anpassen, nämlich an die Drehgeschwindigkeit des Motors, soll sie ein bisschen ausgleichen. Und aus diesen mechanischen Überlegungen hatte man früher so ein Standardsystem, der Van der Pol-Oszillator, der auch motiviert wird von solchen mechanischen Systemen. Den wollen wir ein bisschen genauer betrachten. Van der Pol, ein Holländer Oszillator. Und das ist ein ganz einfacher Oszillator, x2 Punkt minus epsilon 1 minus x Quadrat x Punkt plus x gleich 0. Also Sie sehen schon, für epsilon gleich 0, ein normaler harmonischer Oszillator, worauf die ganze Physik beruht. Und dann haben Sie einen Dämpfungsterm. Sie haben eine Dämpfung, eine Reibung, Friction. Und das ist Gamma gleich Epsilon 1 minus x Quadrat. Positiv oder negativ, vergesse ich immer. Da muss ein Plus sein, der Friction Term ist negativ. Ja, den Plus schreiben müssen. Das ist also ein Minus hier. Also normalerweise haben wir die Reibung, wenn da steht x Doppelpunkt plus Gamma x Punkt plus x gleich 0. Das ist mein Reibungsterm. Das ist hier, das ist mein Reibungsterm. Und dann sehen Sie, die Reibung hat zwei Werte. Wenn x klein ist, dann ist sie negativ. Wenn x groß ist, ist sie positiv. Ist also positiv, das heißt dissipativ. vor x Quadrat größer 1 und kleiner 0 für x Quadrat kleiner 1. Das heißt, ich nehme Energie auf, das System nimmt Energie auf für kleine x und gibt Energie ab für große x. Nicht? Also, ja, so ist adaptive. Und taking up energy. Und das ist genau das, was wir in der Regelungstechnik häufig haben. Wir wollen etwas einregeln, eine Größe. Was das System genau machen wird, werden wir dann herausfinden. Wenn es nicht aktiv ist, das System, also x kleiner, dann nimmt das System Energie auf, damit es aktiv wird. Und wenn es zu aktiv wird, also wenn x viel zu groß ist, dann wird Energie abgegeben, gibt es Reibung. Das ist typische Regelungstechnik. Zu viel Aktivität soll nicht sein, dann fliegt alles um die Ohren, muss runtergeregelt werden. Und wenn gar nichts passiert, funktioniert die Maschine und was sie bauen wollen, auch nicht. Also irgendwo in der Mitte ist es richtig. Gut. Das heißt aber jetzt nicht bei diesem System, ganz einfach, wie Sie denken würden, x gleich 1 ist ein Fixpunkt, das ist es nicht. Also wir können hier denken, okay, ich habe keine Reibung mehr für x gleich 1. Aber für x gleich 1 ist das x von t identisch 1 eine Lösung des Systems. Nein, ist sie nicht. Dann ist zwar das gleich 0, das gleich 0, das gleich 0, aber dann steht hier 1 gleich 0. Das ist keine Lösung. Also so einfach ist es nicht. Es ist nicht einfach, dass es nach 1 geht. Also die Verhalten des Systems ist hochgradig nicht trivial und hängt davon ab, ob Epsilon groß oder klein sind. Wir werden beide Limits betrachten. Der Limes Epsilon sehr klein und der Limes Epsilon sehr groß. Und das Verhalten ist sehr unterschiedlich. Also Epsilon ist klein, ist eher, was wir in der Regelungstechnik haben. Wir machen eine kleine Dämpfung oder so. Aber wir können natürlich auch das übergeregelte System betrachten, wenn Epsilon sehr groß ist. Gut, wir führen das erstmal in Normalkoordinaten über. Aber das machen wir eigentlich nur, das können wir hier machen, die Normalkoordinaten brauchen wir eigentlich nur für zu schauen, ob es dissipativ ist. Also Normalkoordinaten habe ich x-Punkt gleich y und y-Punkt gleich epsilon 1 minus x Quadrat y minus x. Und die Dissipation ist eigentlich genau dasselbe, was wir vorher haben. Punkt. D nach D x ist hier nichts und D nach D y ist gleich epsilon 1 minus x Quadrat. Und wie gesagt, das ist genau dann dissipativ. Habe ich gerade was Falsches gesagt hier? Ja, ist richtig. Ist kleiner 0 für x größer 1 und größer 0 für x kleiner 1. Größer 0 für x kleiner 1 nimmt Energie auf. Gut. Wir machen jetzt folgenden Ansatz. Und jetzt ist es so, das ist ein nichtlineares Gleichungssystem, also nichtlineare Differentialgleichung. Und wir werden verschiedene andere nichtlineare Differentialgleichungen betrachten. Es gibt keine allgemeine Lösungstheorie. Für lineare Differentialgleichungen, also ohne das hier, Q können Sie immer das mit Matrizen und einem allgemeinen Ansatz, Fourier-Transformation etc. etc. lösen. Für nichtlineare Differentialgleichungen gibt es entweder gar keine Lösung oder Sie müssen sie erraten oder Sie brauchen eine gute Intuition oder Sie gehen von einem, Sie machen eine, in diesem Fall, weil Sie was analytisch rechnen wollen, Sie gehen davon aus, von einem gewissen, versuchen Störungstheorie zu machen, von einem Grenzfall, den Sie kennen. Den Grenzfall, den Sie kennen, ist Epsilon gleich 0. Für Epsilon gleich 0 kennen wir die Lösung. X0 von T gleich A mal E hoch I Omega 0 mal T plus Phi plus kanonisch konjugiert, also wir nehmen den Realteil davon, nehmen das konjugiert Komplexe, wobei unsere Frequenz Omega 0 gleich 1 ist. Das ist die allgemeine Lösung für Epsilon gleich 0, einfach eine harmonische Sinusschwingung oder wie Sie auch nennen wollen, mit einer Phase, die allgemein sein kann, die Frequenz ist 1. Da brauchen wir nur einzusetzen, zweimal ableiten, sehen wir, das ist die Lösung. Gut, wie könnte jetzt diese Lösung sich ändern, wenn wir ein endliches Epsilon haben? Der Ansatz ist, dass für ein kleines Epsilon die Lösung folgendermaßen aussehen soll. Das ist eine Amplitude A von T, werde ich gleich sagen, was das ist, mal E hoch I T, das den Realteil davon, A Stern von T, E hoch minus I T, plus eine kleine Störung Epsilon X1, plus O von Epsilon Quadrat. Wobei wir hier eine Amplitude A von Groß T, eine Amplitude A von Epsilon mal T sein sollen, klein t. Und zwar folgendermaßen, wenn Sie Störungstheorie machen, dann wissen Sie, das wissen Sie auch aus der Quantenmechanik, wenn Sie zeitunabhängige Störungstheorie machen, dann haben Sie Ihre Wellenfunktion, Ihren Grundzustand, plus die kleine Störung Epsilon, eine Störung und so weiter. Das machen wir auch hier. Sie haben eine Lösung und Sie führen eine kleine Störung und X1 ist natürlich auch von der Zeit abhängig ab dazu. Sie sagen, meine Lösung ist meine ungestörte Lösung plus eine gestörte Lösung. Allerdings ist es hier etwas komplizierter, deswegen ist das keine normale Störungstheorie, sondern das nennt man eine Secular Perturbation Theory. Sie hatten am Anfang eine Lösung, die so oszilliert. Und wenn Sie jetzt nur normale Störungstheorie machen, dann machen Sie hier eine kleine Ablenkung. Was ja auch passieren kann, ist, dass die Frequenz sich leicht ändert. Das heißt, dass die neue Lösung zwar ganz ähnlich ist wie die alte, aber die Frequenz auch eine kleine Änderung bekommt. Wenn die Frequenz eine kleine Änderung bekommt, können Sie das nicht so darstellen, sondern müssen das hier oben im Exponenten machen oder alternativ, das ist die Alternative, anstatt das im Exponenten, ich sage, meine Amplitude lasse ich auch noch eine Zeitabhängigkeit übrig, über, aber die soll Epsilon mal T sein, denn wenn die Frequenz sich ändert, dann habe ich ja E hoch I Omega 0 plus eine Omega Strich mal Epsilon T. Dann habe ich hier die Frequenz auch leicht geändert. Das kann ich also schreiben. Also es kommt also nur vor, Epsilon mal T, meine Variable, in der sich das ändert, ein bisschen einfacher die Rechnung nachher durchzuführen. Ich könnte es auch direkt in die Amplitude schreiben. Und das ist also jetzt physikalische Intuition, dass Sie sagen, ich muss diese Störungstheorie so aufschreiben, weil ich sonst einen wesentlichen Aspekt, nämlich die Änderung der Frequenz, nicht mitnehme. Gut, und um das zu schauen, brauche ich jetzt etwas längere Rechnung. Jetzt setzen wir das einfach brutal ein in die Gleichung und rechnen dann aus, wie meine Störung a von t auszusehen hat. Das heißt, wir verifizieren, ob dieser Lösungsansatz konsistent eingesetzt werden kann in dann Entwicklung in Epsilon. Und was brauchen wir für die Gleichung? Ja, wir brauchen alles Mögliche. Wir müssen ausrechnen, was ist x2, wir müssen ausrechnen, was ist x Punkt und wir müssen ausrechnen, was ist x2 Punkt. Und diese drei Sachen rechnen wir separat aus und setzen sie dann alle ein. Gut, x2 ist das Quadrat von dem hier. Das ist also a2 e hoch 2it, wenn ich diesen Term hier quadriere, plus 2a Betrag zum Quadrat, wenn ich hier den Mischterm nehme, weil die sich hier aufheben, plus a Stern zum Quadrat e hoch minus 2it, dann plus 2 Epsilon x1 mal a e hoch it plus a Stern e hoch minus it. Und dann der letzte Term ist proportional zu Epsilon Quadrat. Den kann ich mir sparen, weil ich eine Taylor-Reihe in Epsilon mache. Und damit habe ich jetzt also das Epsilon 1 minus x Quadrat. Das ist, was in meinen, der Term, der hier reinkommt, aussieht. Fast alles wegfällt. Warum fällt fast alles weg? Weil hier steht schon Epsilon, ich multipliziere es mit Epsilon, das ist Epsilon Quadrat, kann ich vernachlässigen. Also ist es hier eigentlich nur wenig, was übrig bleibt. Nämlich, was übrig bleibt, ist Epsilon mal 1 minus 2 a Betrag zum Quadrat minus Epsilon, was ursprünglich schon da stand, a Quadrat e hoch 2i t a plus a Stern zum Quadrat e hoch minus 2i t. Das 1 kommt hier, das ist also Epsilon mal 1 ist hier. Dann habe ich, der Term ist weg. Weil da stand minus, minus 2a Quadrat und dann diese Terme hier und der Term ist ganz weggefallen. Gut, das ist ein bisschen länglich, aber eigentlich nicht schwierig. Man muss halt aufpassen, jetzt der nächste Term ist natürlich x Punkt. X Punkt ist gleich, abgesehen von Termen höherer Ordnung, Epsilon at plus i a e hoch i t mal dem konjugiert komplexen plus Epsilon x1 Punkt. Das hier ist also d nach dt, also ich kürze ab mit at ist gleich dA nach dt und weil t gleich Epsilon mal klein t ist, ist die Ableitung nach klein t die partielle Ableitung nach groß t mal Epsilon. Das ist der Grund, warum wir das gemacht haben, weil wir nämlich ein explizites Epsilon haben wollen, damit wir nachher die Taylor-Reihe nach Epsilon gut durchführen können. Deswegen haben wir diese Variablenwahl benutzt. Dann habe ich also hier Epsilon mal 1 minus x Quadrat x Punkt. Das ist, was ich im schlussendlich hier habe. Der mittlere Term. Dann muss ich also dieses hier multiplizieren mit dem hier multiplizieren. Dann sehe ich, der Term ist alles schon Epsilon, das heißt, das und das fällt weg. Das heißt, ich muss nur noch dieses hier behalten. Das heißt, ich habe hier Epsilon mal 1 minus 2 a Betrag zum Quadrat mal I a e hoch i t minus i a Stern e hoch minus i t, weil hier das Epsilon kann ich vernachlässigen, weil es hier schon gibt, also habe ich da hier nur minus Epsilon, das ist das, was ich hier habe, a Quadrat e hoch 2it a plus a Stern zum Quadrat e hoch minus 2it und dasselbe, was hier hinten steht. I a e hoch it minus i a Stern e hoch minus it. Gut. Damit habe ich also meinen mittleren Term. Und was ich noch brauche, ist x2-Punkt. Muss ich hier nochmal ableiten. Wenn ich x2-Punkt nochmal ableite, dann bekomme ich gleich epsilon Quadrat a t t, wenn ich das zweimal ableite, plus 2i epsilon a t minus a, alles mal e hoch i t, plus konjugiert komplex plus Epsilon x1 2-Punkt. Das ist aus dem gemischten Term, das kann ich vernachlässigen. Das ist dann also gleich 2i Epsilon at minus a von hier e hoch i t plus konjugiert komplex plus Epsilon x1, 2 Punkt. Gut, und jetzt brauche ich das nur noch einzusetzen und fleißig zu sein. Und dann habe ich nämlich schon ein sehr relativ einfaches Ergebnis. Ich glaube, den schreibe ich nochmal auf, den Van der Pol-Oszillator. Also das ist natürlich ein bisschen längliche Rechnung, aber wie gesagt, wenn man sie langsam durchführt und irgendwann alle Terme, die man Vorzeichen vergessen hat. Also bei diesen länglichen Rechnungen ist immer die Strategie, möglichst die Zwischenschritte sorgfältig aufzuschreiben. Am Anfang will man die sich immer sparen und das im Kopf rechnen. Dann macht man so viele Rechenfehler, dass es mindestens 3 bis 4 Mal so lange dauert. Also bei komplizierteren Rechnungen ist die allgemeine Strategie, langsamer ist schneller, weil man einfach sonst zu viele Rechenfehler im Kopf macht. x2-Punkt, also ist gleich minus epsilon 1 minus x Quadrat x-Punkt plus x gleich 0, das war unsere Rechnung. Das setzen wir jetzt alles ein, unsere Gleichung setzen wir jetzt ein, x2-Punkt habe ich dort. Also setze ich das einfach mal ein. Also, ich habe x2-Punkt 2i epsilon at minus a e hoch i t. Das konjugiert Komplexe spare ich mir jetzt, man kommt auch ganz am Ende. Plus epsilon x1 minus jetzt das zweite hier. Schreibe ich das auch nochmal auf. Epsilon 1 minus 2 a Betrag i a e hoch i t, den Konjugiertkomplexen spare ich mir, minus ist plus, Epsilon a Quadrat e hoch 2i t Mist. Oh, jetzt muss ich das ausmultiplizieren. Den Term hier muss ich ausmultiplizieren, sonst komme ich hier nirgendwo hin. Minus minus ist plus, also da steht Epsilon, der erste Term ist I A hoch 3, A E hoch 3 IT. Das ist der kubische Term. Dann steht dort plus I A Stern zum Quadrat A mal, ich brauche genau den anderen, ich brauche den anderen Term. Ich nehme jetzt noch den ich multipliziere den hier mit dem da. Minus I A Quadrat A Stern E hoch I T plus konjugiert komplex, also mit minus 3 und mit plus I. Habe ich da irgendwas vergessen? Und dann habe ich jetzt noch plus x und x ist gleich plus a e hoch i t konjugiert komplex plus epsilon x1. So, wenn ich nichts vergessen habe, ist das gleich 0 eingesetzt. Okay. Die Terme ohne Epsilon heben sich hoffentlich weg, sonst habe ich einen Fehler gemacht. Die Terme ohne Epsilon sind das hier, der hier und der hier, Plus und Minus. Die heben sich weg, weil ich eine Störung darum mache um Epsilon. Also alles, was übrig bleibt, ist linear in Epsilon. Das ist immer so, wenn ich Störungstheorie mache, sonst habe ich einen Fehler gemacht. Das heißt, ich kann das heraus... diese Terme hier rausnehmen und durch Epsilon dividieren. Und wenn ich durch Epsilon dividiere, habe ich was? Dann habe ich hier 2i at e hoch it minus 1 minus 2 a Betrag minus i a e hoch it plus I A hoch 3 E hoch 3 I T minus I A Quadrat A Stern E hoch I T da stand hier vorne mal ein X Epsilon 2 Punkt. Hier stand ein, wo stand mein Epsilon 2 Punkt? X 2 Punkt. So. Plus X 1 2 Punkt. Plus X 1 ist gleich 0. Also diesen X 1 2 Punkt habe ich hier runtergezogen. Mal sehen, was wir hier übrig haben. Hebt sich da einiges weg. Mal sehen, ob ich richtig war. 2. Es sollte jetzt herauskommen. Mal sehen, ob wir richtig waren. X1, 2 Punkt plus X1 ist gleich. Minus 2i at plus i a minus i a Quadrat a e hoch i t minus i a hoch 3 e hoch 3 i t. Okay, mal sehen, ob wir hier einen Fehler gemacht haben. Ja, der e hoch 3t ist, Term ist hier. Alle anderen Termen sind proportional zu e hoch i t. Da habe ich hier ein minus 2i at, sorry, stand dort, at von da oben. Da war das da. Minus wird es ein Plus. Den Term habe ich. Ups. Irgendwo habe ich hier. Aha. Das ist ja. Irgendwo habe ich hier einen Fehler gemacht. Das war ein Mal hier. Okay. Das ist. IAT.
Also in der zweiten Zeile steht ja a Quadrat mal a Stern und a Stern mal a ist ja schon Betrag.
Genau. Und das Minus mal Minus ist Plus, das eine hebt sich weg. Hä? Und dann habe ich hier das hier, oder? Stimmt das richtig? Ja. Die beiden zusammen geben das. Und das IA gibt das. Ja, ich glaube, es ist alles richtig. Hoffentlich. Plus konjugiert komplex. So, und jetzt kommt es auf die Interpretation an. Ja, was haben wir jetzt hier? Das hier ist ein harmonischer Oszillator, x1. x1 ist jetzt meine Störung. Also das müssen wir uns daran erinnern. x1 ist meine Störung. Wenn es eine Störung sein soll, dann soll x1 von t small. Das darf nicht zu groß werden. Wenn es zu groß wird, ist es keine Störung mehr. Was habe ich jetzt physikalisch? In meiner Störung, ich habe eine Differentialgleichung für die Störung bekommen. Und die Störung ist eine Differentialgleichung für einen harmonischen Oszillator, der aber getrieben wird. Auf der rechten Seite des harmonischen Oszillators steht etwas, was den antreibt, und zwar regelmäßig. Und mit welcher Frequenz? Mit der Frequenz 1. Und dieser harmonische Oszillator hat aber selber die Frequenz 1. Das heißt, die Störung ist ein harmonischer Oszillator, der mit einer Kraft getrieben wird. Die Kraft ist selber harmonisch mit der gleichen. Und das wissen wir, das ist Resonanz. Wenn das passiert, haben wir Resonanz. Die Störung wird immer größer. Also jedenfalls, der harmonische Oszillator wächst und wächst. Und das ist ein Widerspruch. Das geht also nur dann und nur dann, wenn diese Amplitude verschwindet. Nur dann ist meine Störung klein. Das heißt, die Bedingung, die ich habe, ist, dass minus 2iat plus ia minus ia Betrag Quadrat a gleich 0 sein muss. Otherwise, I have resonance. Das ist also wirklich sehr trickreich hier. Ich habe einen Störungsansatz. Für die Störung selber bekomme ich nicht sofort die Lösung, sondern auch eine Differentialgleichung, eine einfache. Und die brauche ich gar nicht zu lösen, sondern ich brauche nur mir zu überlegen, welche physikalische Bedeutung hat sie das, um herzuleiten, wie meine Amplitude, das war ja schlussendlich auch, ich hatte ja zwei Unbekannte in meinem Störungsansatz, zwei Unbekannte, nämlich die Störung x1, die klein sein muss, oder jedenfalls nicht größer als 1, sie muss nicht klein sein, weil Epsilon hier davor ist, aber sie darf nicht unendlich groß werden, also sie muss einfach von der Größenordnung 1 bleiben, und die Änderung der Amplitude. Und damit habe ich eine Bedingung bekommen, wie ich meine Amplitude hier ändere. Und das ist jetzt auch eine Differentialgleichung, weil ich ja hier AT habe. Gut, die kann ich aber jetzt lösen. Die ist sehr einfach. Ich schreibe sie nämlich auf. Das i hebt sich überall weg. Das ist also schon mal gut. Dann habe ich also dA nach dt. Das ist also, kommt gleich das Epsilon rein. Das ist also dA nach d Epsilon mal t. Gleich. Wenn ich das hier auf die andere Seite bringe, das i hebt sich weg, das 1/2 kann ich dividieren, ist gleich 1/2, 1 minus a Betrag zum Quadrat a. Weil hier habe ich a und a und 1 minus a Quadrat. Oder dA nach dt nach der richtigen Zeit ist gleich Epsilon halbe 1 minus a Betrag mal a. Und das ist jetzt eine Differentialgleichung, die wir zufälligerweise nämlich schon kennen. Das ist die gleiche, die wir am Anfang des Kapitels betrachtet haben. Das ist also ganz trivial. Das ist eine eindimensionale Differentialgleichung. Was tut es hier als Funktion von der Zeit? Das ist eigentlich immer positiv, aber na, ist egal. Nehmen wir a, Funktion der Zeit, und das nehmen wir a. Sagen wir mal, das kann auch negativ sein, ist eigentlich egal. Wir starten mit einem kleinen a. Wenn a klein ist, dann ist hier, wird a größer. Und wenn a größer als 1 ist, dann wird a kleiner. Das heißt, a geht gegen 1. Also, Limes t gegen unendlich, a von t gleich 1. Gut, das ist also, was wir eigentlich hier auch erwartet hätten. Das heißt, wenn ich das jetzt einsetze, das heißt, mein a von t wird gegen 1 im Limes gegen unendlich. Und wenn ich das jetzt beides hier zusammen einsetze, also dann habe ich hier also jetzt für meine Differentialgleichung, genau hier, sorry, wenn ich das jetzt hier einsetze, sehe ich, dass ich eine amplitudenregulierte Oszillation bekomme. Also ich bekomme wirklich eine Regulation, aber die Amplitude meines harmonischen Oszillators regelt sich ein. Das schreiben wir jetzt nochmal richtig auf. Gut, dann habe ich also, wenn ich hier für x von t einsetze, ach so, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, weil a ist ja größer. Sorry, also das ist nicht die Zwischenrechnung. Also wenn ich a einrechne, a von t ist gleich a von t mal e hoch i phi von t. Ich bin hier einen Schritt zu schnell gegangen. Also das ist es hier, wenn ich annehme, dass a reell ist. Aber a ist natürlich nicht unbedingt reell. Es kann komplex sein. Da muss ich einen kleinen Zwischenschritt machen und bekomme dasselbe Resultat raus, also ein ähnliches Resultat. Dann bekomme ich hier heraus, dass meine Differentialgleichung hier, diese hier, kann ich jetzt aufschreiben, a Punkt mal e hoch i phi plus i phi Punkt e hoch i phi, das ist die Ableitung von a, das ist die linke Seite, gleich Epsilon halbe 1 minus a Quadrat, die Amplitude zum Quadrat, mal a e hoch i phi ist. Und das kann ich jetzt in ein Real- und in Imaginärteil, also ich kann durch e hoch i phi dividieren und im Real- und Imaginärteil, und dann bekomme ich das a Punkt gleich Epsilon 1 minus a Quadrat mal a ist. Das ist, was ich da vorher schon aufgeschrieben habe. Das gilt halt für die Amplitude. Und Phi Punkt ist gleich etwas Kleines, aber das ist also im Wesentlichen 0, oder das heißt, das ist O von Epsilon zum Quadrat. Das heißt, die Amplitude ändert sich hier, die Phase ändert sich sehr wenig. Und was Sie also bekommen, ist das Folgende. Sie haben harmonischen Oszillator als Funktion von x. Und der harmonische Oszillator ist amplitudenreguliert. Das heißt, wenn Sie mit einer kleinen Amplitude starten, dann haben Sie nach einer gewissen Zeit immer die Amplitude 1. Oder wenn Sie mit einer großen Amplitude starten, dann haben Sie nach einer gewissen Zeit auch die Amplitude 1. Das heißt, dieser Van der Pol-Oszillator für kleine Epsilon macht es, dass ich einen Oszillator habe, der sich also regelmäßig dreht, aber die Amplitude ist auf 1 reguliert. Also meine Lösung dann für x, dass die Amplitude sich auf 1 reguliert, weil ich ja, mein Ansatz war, wenn ich das jetzt nochmal hinschreibe, dann war das hier ein bisschen schnell, der Ansatz war ja, dass x von t gleich ein a von t mal e hoch i t ist, plus harmonisch konjugiert, plus epsilon x1. Und wir haben gesehen, dass diese Amplitude hier, egal was passiert, zu 1 wird. A von t. Das haben wir hier durch diesen Ansatz gesehen. Das heißt, der Van der Pol-Oszillator in dem Regime, dass epsilon viel, viel kleiner ist als 1, ist ein amplitudenregulierter Oszillator. Amplitude Oszillation. Und das ist natürlich technisch enorm von Bedeutung. Also Sie brauchen etwas, was sich dreht und mit einer konstanten Amplitude oder Geschwindigkeit dreht. Das ist klar, dass solche Sachen in der Regeltechnik noch und nöcher vorkommen. Sie wollen etwas, was nicht trivial ist, das eine schöne Schwingung macht, aber die Schwingung soll halt nicht zu groß oder zu klein sein. Das kannte man also früher auch schon Mechanik betrachten. Gut, das nächste, was wir tun werden, ist den Gegenfall betrachten, Epsilon gegen unendlich. Also wir machen 1 durch Epsilon-Entwicklung. Und dann werden wir sehen, bekommen wir ein sehr interessantes, auch nicht triviales Verhalten, das ganz anders aussieht. Wir werden zum ersten Mal bekommen Oszillatoren, die nicht harmonisch sind. Ganz wichtig, bis jetzt, alle Oszillatoren, die Sie höchstwahrscheinlich im Leben kennen, sind gleichmäßig. Das heißt, egal wo Sie sind, ist es eigentlich, ob sie hier sind oder hier sind, sie haben keinen Unterschied in der Phase. Was wir dann bekommen werden, sind Oszillatoren, die im Phasenraum verschiedene Sachen machen. Und wo sie sind, hier oder hier, ist das System ganz anders. Also sie werden Oszillatoren bekommen, die also periodisch werden im Grenzfall, aber wo die einzelnen Teile der Oszillation physikalisch vollkommen andere Eigenschaften haben. Also sie können in der Ruhephase sein, in der aktiven Phase und so weiter. Und das ist ein Paradebeispiel, wir werden andere kennenlernen von Relaxationsoszillatoren, aber Oszillatoren, die nicht harmonisch sind, sodass sie wirklich verschiedene Phasen haben. Und das brauchen sie noch und nöcher für alles Mögliche, zum Beispiel für Neuronen. Ein Neuron kann in der Ruhephase sein und dann kurz einen Spike machen. Dann mehr in der Ruhephase, das kann es periodisch machen. Und es ist klar, das hat vollkommen verschiedene Aspekte. Hier ist der Zustand ganz anders, als wenn es gerade ein Spike macht. Und in allen möglichen interessanten Systemen ist das so, dass sie möglicherweise periodisches Verhalten haben, aber mit vollkommen unterschiedlichen Phasen, die charakteristisch, physikalisch, biologisch unterschiedliche Charakteristika haben. Und das wird das erste Mal sein, dass wir das dann auch mathematisch beschreiben. Wir werden andere Modelle auch betrachten, Oszillatoren, die halt dann hochgradig anharmonisch sind. Gut, das war's.